SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die USA stärken dem Irak den Rücken und liefern Waffen im Kampf gegen Ableger der Al-Qaida. Im Zweifel für den Asylbewerber. Im Falle eines ausgeschafften Sudanesen bekommt die Schweiz nicht recht. Die Schlinge zieht sich zu. Spaniens jüngste Königstochter Christina muss vor Gericht erscheinen. Sie soll Geld gewaschen haben, unter anderem. 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zur Frage, wer Abtreibungen bezahlen soll. Die obligatorische Krankenversicherung wie heute oder jene, die abtreiben. Peter Föhn, SVP gegen Carmen Walker-Späh, FDP um 1. Rendezvous mit Simon Leuch, guten Mittag. Die Nachrichten hat Bettina Studer.
Die USA unterstützen die irakische Regierung im Kampf gegen Extremisten der Al-Qaida. Dies hat US-Vizepräsident Joe Biden dem irakischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki versichert. Zudem stellen die USA Irak Waffen zur Verfügung. Die radikalen Islamisten haben die Al-Qaida-freundlichen Städte Ramadi und Fallujah eingenommen. Mindestens 4 Menschen wurden heute bei Kämpfen in diesen Städten getötet, berichten Nachrichtenagenturen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Fall eines Asylbewerbers aus Sudan gegen die Schweiz entschieden. Die Richter in Straßburg kamen einstimmig zum Schluss, es bestehe die Gefahr, dass der Mann in seiner Heimat misshandelt und gefoltert werde. Deshalb dürfe ihn die Schweiz nicht ausschaffen. Die Schweiz hatte 2 Asylgesuche des 29-Jährigen abgelehnt. Sie bezweifelte dessen Herkunft aus der Krisenregion Darfur. Zudem verdächtigte sie den Mann, sich von der Schweiz aus nur deshalb für die Rebellenbewegung in Darfur engagiert zu haben, um hier als politisch Verfolgter Asyl zu bekommen. Im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal in der Türkei hat die Regierung Erdogan 350 Polizisten entlassen oder versetzt, 80 davon waren in Führungspositionen. Wie die Nachrichtenagentur Dogan meldet, waren die betroffenen Polizisten in Ankara unter anderem in der Abteilung für Finanzkriminalität beschäftigt. Seit Beginn des Korruptionsskandals vor rund 3 Wochen ließ die Justiz in der Türkei Dutzende Verdächtige festnehmen, darunter ranghohe Politiker und Wirtschaftsführer. Die spanische Königstochter Christina muss vor Gericht aussagen. Es geht um ein Verfahren wegen Steuerbetrugs und Geldwäscherei, in das vor allem Christinas Ehemann Iñaki Urdangarin verwickelt ist. Er soll im großen Stil Gelder hinterzogen und öffentliche Gelder veruntreut haben. Christina muss am 8. März aussagen. Es gilt zu klären, inwieweit sie an den Geschäften ihres Ehemanns beteiligt ist. Unter anderem geht es um die Frage, ob das Ehepaar Gelder aus einem Immobilienverkauf in der Schweiz platziert hat. In einem dringenden Appell rufen mehrere internationale Hilfsorganisationen dazu auf, den Kindern in Syrien zu helfen. Sie bitten um 1 Milliarde Dollar an Hilfsgeldern. Hinter dem Aufruf steht unter anderem das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Das Geld soll für Bildung und für den Schutz von Kindern eingesetzt werden, die durch den Krieg traumatisiert sind. Durch den Bürgerkrieg in Syrien drohe eine verlorene Generation heranzuwachsen. Im vergangenen Jahr haben 20.000 Menschen weltweit ihr Leben wegen Naturkatastrophen verloren. Allein der Wirbelsturm auf den Philippinen forderte 6.000 Tote. Laut dem Rückversicherungskonzern Munich Re sind aber in den Jahren davor jeweils deutlich mehr Menschen bei Naturkatastrophen getötet worden. Durchschnittlich waren es mehr als 100.000 Todesopfer. Das für die Versicherungsbranche teuerste Naturereignis waren im letzten Jahr Hagelstürme im Juli in Deutschland. Sie brachten einen versicherten Schaden von 2,8 Milliarden Euro. Über 820.000 Menschen haben letztes Jahr das Jungfraujoch besucht. Das sind 1,2% weniger als noch im Vorjahr. Die Verantwortlichen der Jungfraubahn sind trotzdem zufrieden. Die Besucherzahl sei die zweithöchste in der Firmengeschichte. Die Bahn hatte 2012 ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert und einen Besucherrekord erzielt.
12.35 Uhr, Rendezvous. Fallujah in der Hand von Islamisten und die USA als machtlose Waffenlieferanten. Gespräch zur Lage im Irak. Treiben Frauen weniger ab, wenn die Gesetze strenger sind? Nein, sagen Fachleute und sagen, warum nicht? Die spanische Königstochter im Sumpf von Steuerhinterziehung und Geldwäscherei. Gut möglich, dass sie darin stecken bleibt. Dann, wenn der Südpol plötzlich in Chicago liegt.
Tonight it's colder in Chicago than it is at the South Pole.
Schließlich mit den Gummistiefeln in den Sumpf. Warum ein Umweltveteran wenig Schmeichelhaftes zu sagen hat zum neuen australischen Premier. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index gewinnt 0,2%, der Euro wird zu 1,2363 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,59 Rappen. Das Wetter, heute scheint meist die Sonne, ab und zu ziehen auch Wolkenfelder vorbei. Morgen Vormittag fällt örtlich etwas Regen, dann wird es wieder sonniger, es bleibt mild bei 8 bis 13 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 9 Grad.
Ableger von Al-Qaida erobern nach 10 Jahren die irakische Stadt Fallujah, 2 Jahre nach dem Truppenabzug der USA. Stefan Bierling ist Politologe an der Universität Regensburg und hat unter anderem ein Buch zur Geschichte des Irakkriegs geschrieben. Die Frage an ihn: Offenbar wurde das Machtvakuum nach dem Abzug der USA gefüllt mit eben islamistischen Extremisten. Haben Sie sowas erwartet?
Sowas konnte man nicht erwarten in der Dimension. Natürlich war klar, dass nach dem Abzug der amerikanischen Truppen Ende 2011 die irakischen Sicherheitskräfte wohl nicht in der Lage sein würden, die Stabilität aufrechtzuerhalten. Aber erst durch den unglückseligen Syrien-Konflikt und den Bürgerkrieg dort konnte die ganze Sache eine so dramatische Dynamik entwickeln.
War es denn falsch, dass die USA aus Irak abgezogen sind?
Objektiv ja. Es wäre eine Präsenz, zumindest mit Residualtruppen von vielleicht 10.000 bis 15.000 Mann am besten gewesen. Das haben die Amerikaner auch unter Obama angeboten. Man hat lange verhandelt, aber al-Maliki, der irakische Premierminister, hat dann im Oktober 2011 ein Veto eingelegt, weil er selbstständig die irakische nationale Souveränität wiederherstellen wollte und die Amerikaner auch keine Befugnis kriegten, diese Truppen außerhalb des irakischen legalen Systems dort im Lande zu behalten.
Nuri al-Maliki hat die Lage offenbar falsch eingeschätzt. Warum das? Hat er sich überschätzt?
Er hat sich auf jeden Fall überschätzt. Er glaubte, die Sicherheit ohne amerikanische Truppen herstellen zu können. Für ihn war das auch ein Ausdruck nationaler Souveränität. Das ist gründlich schiefgegangen.
Nun haben die USA ja angekündigt, der Regierung in Bagdad zu helfen, mehr Waffen zu liefern, Raketen, Aufklärungsdrohnen. Reicht das?
Das reicht bestimmt nicht. Das kann nur reichen, wenn das als Instrument gesehen wird, al-Maliki dazu zu bekommen, was die Amerikaner seit Jahren von ihm fordern, nämlich auch eine Strategie der politischen Beteiligung der Sunniten durchzuführen. Im Moment können sich diese Aufständischen ja in diesen Regionen auch festsetzen, weil viele der Sunniten in diesem Dreieck um Fallujah und Ramadi mit den Aufständischen sympathisieren, weil sie eben von Maliki systematisch benachteiligt und marginalisiert werden.
Wird der Schiit al-Maliki das machen? Wird er die Sunniten politisch beteiligen?
Bisher hat er es nicht getan. Die Amerikaner haben immer wieder seit 4, 5 Jahren auf ihn einzuwirken versucht. Auch in den letzten Jahren war Vizepräsident Biden, der zentrale Mann ist, um mit al-Maliki zu verhandeln, immer wieder im Irak, um ihn dazu zu bewegen. Aber er scheint wirklich sehr stark auf die rein schiitische Karte zu setzen. Und solange er das tut, wird man den Aufständischen und auch den sunnitischen Unterstützern von Al-Qaida das Wasser nicht abgraben können.
Wären denn die Aufständischen überhaupt bereit dazu, sich politisch zu beteiligen? Wollen die nicht mehr die ganze Macht?
Es kommt jetzt darauf an, die Aufständischen sind in 2 Gruppen zu unterteilen. Da haben sie natürlich die radikalen Islamisten im Fahrwasser von Al-Qaida, die jetzt im Grunde die Städte Fallujah und Ramadi zeitweise übernommen haben. Und sie haben die Aufständischen, das sind sunnitische Scheichs, sind sunnitische Politiker im Grunde auch, die über Gewalt politische Beteiligung erzwingen wollen. Diese zweite Gruppe könnten sie wieder einfangen. Das ist den Amerikanern schon gelungen im Zuge des Surge, der Aufstockung ihrer Truppen 2007, 2008. Mit denen haben sie zusammengearbeitet und Al-Qaida geschlagen und vertrieben. Im Moment gelingt es al-Maliki allerdings sehr wenig, weil er ihnen keine politische Perspektive im Lande anbietet.
Im Irak eskaliert die Gewalt also. Welche Auswirkungen könnte dies haben auf die Afghanistan-Politik der USA? Dort wird ja momentan darum gestritten, wie viele US-Soldaten in Afghanistan bleiben sollen.
In der Tat. Und es war ein hochrangiger irakischer Politiker neulich in Afghanistan und hat Karzai gesagt, dass sie nicht den gleichen Fehler machen soll, nämlich die Amerikaner zum Abzug zu zwingen. Amerikanische Truppen werden auch in Afghanistan benötigt. Karzai scheint darauf im Moment nicht eingehen zu wollen, aber für die Stabilität der Region wäre es von überaus großer Bedeutung, dass selbst nach dem Abzug der Kampftruppen 2014 so 10.000 amerikanische oder internationale Truppen einfach als Streitmacht zurückbleiben in Kasernen, die im Notfall eine Machtübernahme der Taliban oder sogar Al-Qaidas verhindern können.
Stefan Bierling ist Professor an der Universität Regensburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Falle eines Asylbewerbers aus dem Sudan also gegen die Schweiz entschieden. Sie darf den Mann nicht ausschaffen, der zurzeit im Kanton Zürich lebt. Für zu groß halten die Richter die Gefahr, dass der Mann bei seiner Rückschaffung von den sudanesischen Behörden misshandelt oder gefoltert werden könnte. Kurdin Vinzenz.
Der Mann war vor 10 Jahren in die Schweiz geflüchtet und stellte hier ein Asylgesuch. Begründung, er sei in seiner Heimat Nord-Darfur im Sudan misshandelt worden. Das Bundesamt für Migration lehnte das Asylgesuch ab. Ein Sprachexperte war zum Schluss gekommen, der Mann stamme gar nicht aus Darfur, sondern aus einer anderen Region im Sudan. Der Mann tauchte in der Folge offenbar unter. Die Behörden gingen davon aus, er habe die Schweiz freiwillig verlassen. 2009 stellte der Mann dann aber in der Schweiz ein zweites Asylgesuch, diesmal zusätzlich mit der Begründung, er sei in einer sudanesischen Rebellenbewegung aktiv und dort der Menschenrechtsbeauftragte. Tatsächlich nahm er in dieser Funktion auch an einer Konferenz in Genf teil und trat in einem Beitrag in einem regionalen Fernsehsender auf. Für die Schweizer Behörden waren diese Aktivitäten aber bewusst inszeniert. Inszeniert, um sich als politischer Aktivist zu profilieren und so ein Bleiberecht in der Schweiz zu erwirken. Weil der Mann den Entscheid aber an den Menschenrechtsgerichtshof weiterzog, blieb er in der Schweiz. Die Richter in Straßburg beurteilen den Fall jetzt anders. Für sie ist es nicht so entscheidend, was die Motive des politischen Engagements des Mannes sind. Tatsache sei, dass die sudanesischen Behörden die Rebellenbewegungen genau beobachteten. Gefährdet seien alle Menschen, die in irgendeiner Form gegen das Regime opponieren. Es sei möglich, dass der Sudan auf das politische Engagement des Mannes aufmerksam geworden sei und ihn am Flughafen verhaften, misshandeln und foltern würde. Darum dürfe die Schweiz den Mann nicht ausschaffen. Die Ausschaffung würde gegen das Folterverbot in der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Die Schweiz muss den Mann zudem mit rund 10.000 Franken für seine Verfahrenskosten entschädigen. Theoretisch könnte die Schweiz das Urteil noch an die Große Kammer des Menschenrechtsgerichtshofs weiterziehen. Da das Urteil aber einstimmig gefallen ist, sind die Erfolgschancen verschwindend.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Gibt es weniger Abtreibungen, wenn sie nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt werden? Die Initianten der Abtreibungsinitiative sind überzeugt davon. Fachleute aber sagen nein. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Bei einem Ja zur Initiative würde die Zahl der Abtreibungen sinken. Davon ist Daniel Beutler vom Initiativkomitee «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» überzeugt. Dies belege eine Studie aus den USA.
Dort konnte man ganz eindeutig zeigen, dass wenn die Abtreibungen nicht mehr automatisch von den Versicherungen bezahlt werden oder vom Staat bezahlt werden, dass dann die Anzahl der Abtreibungen abnimmt. Also man vermutet, das sei wirklich durch die Förderung der Eigenverantwortung kommt dieser Effekt zustande.
Diese Ansicht widersprechen aber mehrere Fachleute. Etwa André Seidenberg, Präsident von APAC Swiss, eine Ärztevereinigung, die sich für sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt.
Das Gegenteil ist der Fall. Dort, wo Frauen Mühe haben, mit ihrer Sexualität einen selbstbestimmten Umgang zu pflegen, in Ländern mit Kontrazeptionsverboten oder Erschwernissen auch in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche werden mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt.
Also in Ländern, wo Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben, gibt es mehr Abtreibungen. Sexualaufklärung und das gesellschaftliche Klima hätten einen größeren Einfluss auf die Zahl der Abtreibungen als die Gesetze, betont Seidenberg. Auch Sibyl Tschudin, leitende Ärztin der Frauenklinik am Universitätsspital Basel, widerspricht den Initianten.
In der Schweiz haben wir heutzutage eine liberale Regelung mit der Fristenregelung und wir haben wenige Abbrüche, während es gewisse Länder gibt in Europa, wo die Gesetzgebung eher strenger ist. Dort haben wir mehr Schwangerschaftsabbrüche.
Beim Bund teilt man diese Einschätzung. Das Bundesamt für Gesundheit verweist auf die Abstimmung von 2002. Damals sagte das Volk mit 72% Ja zur Fristenlösung. Frauen können also bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei abtreiben. Bereits vor jener Abstimmung hätten die Gegner gewarnt, sagt Katrin Kossi vom Bundesamt für Gesundheit BAG.
Als es die Abstimmung über die Fristenlösung gab, haben die Gegner immer gesagt, dann werden die Zahl der Abbrüche in die Höhe gehen. Es ist nicht passiert. Sie sind auf sehr tiefem Niveau stabil geblieben und sie haben bei sehr jungen Frauen sogar abgenommen. Also man könnte sagen, als die Schweiz strengere Gesetze hatte, gab es also mehr Schwangerschaftsabbrüche.
Die Schweiz hat die tiefste Abtreibungsrate in Europa. Die Initianten erhoffen sich noch tiefere Abtreibungszahlen durch ihre Initiative. Das sei ein Irrtum, sagt der Stuttgarter Medizinhistoriker Robert Jütte, der ein Buch über die Geschichte der Abtreibung herausgegeben hat. Wenn Frauen für Abtreibungen bezahlen müssten, führe das nicht zu einer tieferen Abtreibungsrate. Und die Annahme der Initiative könnte negative Folgen für die Schweizer Frauen haben, befürchtet Jütte.
Es wird zu einem Gesundheitstourismus oder Abtreibungstourismus kommen. Das heißt, die Frauen, die es jetzt nicht mehr bezahlt bekommen, werden sich die kostengünstigste Alternative in jedem Fall heraussuchen. Und die muss nicht unbedingt in der Schweiz sein. Und das ist natürlich mit erhöhten Risiken betrachtet, sodass also die doch erfreuliche Entwicklung in der Schweiz, wo eben Komplikationen bei Abtreibungen doch sehr niedrig liegen, vielleicht in Zukunft sich ändern könnten.
Am 9. Februar entscheidet das Stimmvolk, ob es an der aktuellen Regelung etwas ändern will.
Und die Abstimmungskontroverse zur Abtreibungsinitiative gibt's hier um 1. Und gleich hier im Rendezvous: klärende Kälte in den USA und Umweltverschmutzung in Australien habe einen Namen, jenen des Premiers. Doch zuerst Spanien. Jetzt wird's eng für die spanische Königstochter Christina. Der Untersuchungsrichter lädt sie im Korruptionsskandal als Beschuldigte vor Gericht. Zusammen mit ihrem Mann soll Christina Geld gewaschen und Steuern hinterzogen haben. Was genau Christina gemacht haben soll, habe ich den Journalisten Hans-Günther Kellner in Madrid gefragt.
Ja, Christina stand einer Gesellschaft vor und diese Gesellschaft, behauptet der Ermittlungsrichter, sei nichts anderes gewesen als eine Waschmaschine für eine zweite gemeinnützige Gesellschaft, der ihr Mann vorstand. Sie bezog ein sehr hohes Gehalt bis zu 1 Million Euro und hier ist eben der Vorwurf der Geldwäsche begründet.
Sie ist nun Beschuldigte, aber noch nicht Angeklagte. Was heißt das?
Ja, das ist noch keine Anklage. Sie ist vorgeladen, am 8. März als Zeugin auszusagen. Die Beschuldigung ist in Spanien eine juristische Figur, um Zeugen eigentlich zu schützen. Sie dürfen dann auch, wenn Sie wissen, ich bin jetzt Beschuldigter, dürfen Sie auch die Unwahrheit sagen oder dürfen die Aussage verweigern, um sich eben nicht selbst zu belasten. Allerdings ist das schon ein schwerwiegender Schritt, wenn jetzt die Infantin, also die Prinzessin, Tochter des Königs, als Beschuldigte eben ja, vorgeladen wird.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer Anklage kommt von Christina selber?
Ja, das ist die große Frage. Sie wurde ja schon einmal als Beschuldigte vorgeladen von demselben Ermittlungsrichter. In dem Fall hatte dann im letzten Jahr eine höhere Instanz diese Vorladung wieder rückgängig gemacht. Wie wahrscheinlich ist es, sehr, sehr schwierig einzuordnen. Allerdings muss man auch sagen, die Konsequenzen, wenn die Prinzessin jetzt wieder sozusagen entlastet wird aus einer höheren Instanz, die Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit der Justiz wären überhaupt nicht absehbar. Insofern denke ich schon, dass es dann auch zur Anklage kommen wird.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war ja Christinas Mann, ein ehemaliger Handballnationalspieler. Wie tief steckt eigentlich er im Sumpf?
Ja, das ist ja der Ausgang dieser Ermittlungen. Seit 2011 gehen die schon. Er steht diesem Instituto NOS vor, ein gemeinnütziges Institut, das Gemeinden und Regionen beraten haben soll, aber eben auch Rechnungen ausgestellt hat, ohne Leistungen bekommen zu haben und auch Geld. Dieses Geld ist auch bezahlt worden, weshalb auch Politiker angeklagt sind in diesem Zusammenhang. Und nachdem das ein gemeinnütziges Institut war, durfte eben der Ehemann Iñaki Urdangarin da kein Geld rausnehmen aus diesem Institut, sondern das ist dann an das zweite Institut gegangen, dem Christina-Vorstand. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn 12 Jahre Haft. Also das ist schon eine schwere Verstrickung in diese Vorgänge.
Zuerst den Mann und jetzt wird also die Königstochter selbst beschuldigt. Was bedeutet das Ganze fürs spanische Königshaus?
Ja, das zieht sich ja jetzt schon sehr lange hin. Das spanische Königshaus ist schwer angeschlagen. Der König ist nicht nur äußerlich krank, man sieht es also auch, diese Angeschlagenheit materialisiert sich sozusagen in diesem Bild des Königs, in seiner körperlichen Verfassung. Aber auch in den Umfragen am Wochenende hat El Mundo eine Umfrage veröffentlicht, nach der ein Drittel der Spanier nur noch eine positive Bilanz aus der Amtszeit von König Juan Carlos ziehen. Eine große Mehrheit meint, der König sollte abdanken, Prinz Felipe sollte ihm nachfolgen. Allerdings wird es auch Prinz Felipe schwer haben, denn 49% der Spanier, nur noch 49% der Spanier glauben, dass die Monarchie die geeignete Staatsform für ihr Land ist.
Ist es denn wahrscheinlich, dass Juan Carlos geht?
Juan Carlos hat in der Vergangenheit im letzten Jahr mehrmals betont, dass er nicht gehen würde. Man fürchtet einfach, dass wenn Juan Carlos geht, dass dann tatsächlich erst die Debatte über die Monarchie als Staatsform erst richtig losgeht. Auch die Anhänger der Republik als Staatsform sehen da eigentlich ihre große Chance. Das will man auf alle Fälle verhindern, weshalb Juan Carlos im Augenblick auch noch am Thron festhält.
Das waren Einschätzungen von Hans-Günther Kellner. Er ist freier Journalist in Madrid, gehört auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle. In 8 Minuten, 13 Uhr. Es ist kalt in den USA, sehr kalt. Wasser in einer Flasche gefriert sofort und wer nicht warm eingepackt ist, hat in wenigen Minuten Erfrierungserscheinungen. Millionen Menschen leiden unter arktischen Temperaturen. Die extremste Kältewelle seit 20 Jahren überzieht immer weitere Teile des Landes bis hinunter in den Süden. Und heute soll es noch schlimmer werden. ARD-Korrespondent Martin Ganselmeier.
Al Roker ist einer der bekanntesten Wetterfrösche im US-Fernsehen. Seit 35 Jahren mache ich das jetzt, sagt Roker in den Abendnachrichten des Senders NBC. Aber dass Polarluft so weit nach Süden dringt, das habe ich noch nie erlebt.
I've been doing this for 35 years. I don't ever remember something this widespread, this far south.
Polar Vortex, polarer Wirbelsturm nennen die Meteorologen das Wetterphänomen, das Amerika die kältesten Temperaturen seit 20 Jahren beschert. Im Prinzip ist es ein arktischer Hurricane, erklärt Wetterfrosch Roker, und der schaufelt die Polarluft gegen den Uhrzeigersinn zu uns.
It's basically an Arctic hurricane funneling those counterclockwise winds.
Vom Nordpol stoßen die eisigen Winde bis in den Süden der Vereinigten Staaten vor. Am kältesten ist es rund um die großen Seen im mittleren Westen. Mittlerweile hat die arktische Luft auch Texas im Griff. Minus 9 Grad, so kalt war es dort seit über 100 Jahren nicht. In der normalerweise frostfreien Südstaaten-Metropole Atlanta ist es kälter als in Moskau. Und in Chicago ist es heute Abend kälter als am Südpol, verkündet NBC-Moderator Brian Williams.
Tonight it's colder in Chicago than it is at the South Pole.
Von Chicago bis hinunter nach St. Louis sorgten heftige Schneefälle für zusätzliche Probleme. Tausende Haushalte sind ohne Strom, viele Autobahnen und Flughäfen wurden gesperrt. Fast 4000 Flüge fielen aus. Auf dem Flughafen von Chicago gefror sogar das Enteisungsmittel. Seit Tagen stecken dort die Passagiere fest. Ich warte in einer kilometerlangen Schlange, um umzubuchen. Von niemandem bekomme ich irgendeine Info. Die Fluggesellschaften gehen nicht mal mehr ans Telefon. Angesichts der chaotischen Lage auf Flughäfen und Straßen empfiehlt der Gouverneur von Indiana, Mike Pence, am besten gar nicht erst das Haus verlassen.
If you can stay in today, stay in all day today.
Bleiben Sie heute, wenn möglich, den ganzen Tag drinnen. Wir müssen dieses Wetter sehr ernst nehmen. Trotz dieser Warnungen verarzten die Krankenhäuser Hunderte von Menschen mit Erfrierungen. Wer sich länger als 10 Minuten im eiskalten Wind aufhält, riskiert Frostbeulen. Besonders gefährdet sind arme Menschen, die kein Geld für die hohen Heizkosten haben, sagt der Bürgermeister von St. Louis, Francis Slay. Wenn jemand seine Heizkosten nicht bezahlen kann, springt eine private private Hilfsorganisation ein, damit weiter geheizt werden kann und die Familien in Sicherheit sind. Für Donnerstag haben die Meteorologen mildere Temperaturen versprochen. In Minnesota soll es dann 25 Grad wärmer werden. Frühlingsgefühle bei minus 5 Grad Celsius.
Und vor 13 Uhr noch das da. Tony Abbott, der konservative Regierungschef Australiens, obwohl erst seit gut 100 Tagen im Amt, hat er sich schon viele Feinde gemacht, gerade unter den Naturschützern. Abbott ruiniere ihre jahrzehntelangen Bemühungen, sagen sie, und sehen ihre Befürchtungen bestätigt. Dem neuen Regierungschef sei die Rohstoffwirtschaft wichtiger als die Natur. SRF-Korrespondent Urs Welterlin traf einen dieser Kritiker, einen der Veteranen der australischen Umweltbewegung, in einem Sumpfgebiet.
You can see a huge variety of birds in front of us right now. Just over here, very briefly, we've got ibis, we've got moorhens, coots.
Rodney Faulkner ist in seinem Element. Man könne hier eine große Vielfalt von Vögeln sehen: Ibisse, Stelzenläufer, Enten. Faulkner ist ein Experte für Naturschutz in Australien und hat gemeinsam mit Freiwilligen dieses einstige Sumpfland südlich von Sydney in ein Feuchtbiotop verwandelt. Das Projekt ist eines von vielen, das Faulkner als Umweltschützer realisiert hat, fast immer gegen den Widerstand mächtiger Politiker, wie er meint, gegen Wirtschaftsleute, die oftmals ganz andere Interessen gehabt hätten als den Schutz der Natur. Doch auch nach 40 Jahren als Vorsitzender verschiedener Umweltverbände überrasche ihn, was Australien derzeit erlebe.
We had a country that was at the forefront of the world in so many areas, and now we're turning into a country that's as negative as South Africa was during the apartheid years.
Australien sei in vielfacher Weise ganz vorne gestanden, und jetzt werde das Land so negativ, wie Südafrika während der Apartheid-Jahre gewesen sei. Der 61-Jährige ist einer von vielen prominenten Aktivisten, die behaupten, die neue australische Regierung führe einen regelrechten Krieg gegen die Umwelt. Schon 1870 habe Australien begonnen, Nationalparks zu gründen, die wichtigsten und schönsten Plätze der Natur unter Schutz zu stellen. All diese Arbeit sei nun gefährdet. Einzigartige Landschaften seit Jahrzehnten geschützt, drohe die kommerzielle Ausbeutung, in erster Linie durch den Bergbau. Tatsächlich hat Abbott in den Wochen seit seinem Amtsantritt Entscheide getroffen, von denen selbst viele Konservative glauben, die Umwelt spiele eine sekundäre Rolle. So darf der Erbauer eines riesigen Kohleverladehafens giftigen Schlamm im Barrier Reef ablagern, laut Wissenschaftlern mit potenziell fatalen Folgen für die hochempfindlichen Korallen. Eine Kohlemine, deren Ausbeutung so viel CO2-Emissionen produzieren soll wie ein Kleinstaat, wurde ebenfalls bewilligt. Der von der UNESCO verliehene Schutz der mächtigen Urwälder in Tasmanien soll rückgängig gemacht werden zugunsten der Holzindustrie. Kern der neuen australischen Umweltpolitik aber ist die Abschaffung einer Klimasteuer. Für Faulkner und andere Exponenten der Umweltbewegung geht es um weit mehr als nur die Bewilligung umstrittener Projekte und Steuern, die das Wachstum hemmten, wie Abbott behauptet. Es gehe um Ideologie und Antipathie. Die Regierung sei in einigen Fragen konservativer als die amerikanische Tea Party und hege einen regelrechten Hass gegenüber allem, was in irgendeiner Weise als progressiv interpretiert werden könnte. Allem voran Umwelt- und Klimaschutz. Tony Abbott hatte Klimawissenschaften einst als Mist bezeichnet. Ein großer Teil der Mitglieder seines Kabinetts sind erklärte Klimaskeptiker. Canberra dagegen macht geltend, die Rohstoffindustrie sei entscheidend für den Wohlstand der ganzen Nation. Etwa 6% der wirtschaftlichen Leistung werden mit dem Abbau und dem Export von Kohle, Eisenerz, Gas, Gold und anderen Mineralien generiert. Entsprechend leicht müsse es die Industrie haben, neue Projekte ins Leben zu rufen und bisherige auszubauen. Denn nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Land könne auch seine Umwelt effizient schützen. Am Eingang zum Feuchtgebiet steht eine Informationstafel. Die Anlage soll nicht nur Vögeln als Stätte der Zuflucht dienen, sondern auch den Menschen als Ort des Wissens. Eine Informationsstelle für die Bevölkerung, Klimawandel, die Bedeutung, die der Schutz der Umwelt für alle hat. Denn mit Unterstützung der größtenteils konservativen Medien führe die Regierung einen weiteren Krieg, sagt Faulkner, den Informationskrieg.
They see that the only weapon against them is knowledge. So they're cutting that out wherever they can.
Die Regierung sehe, dass Wissen die einzige Waffe gegen sie ist. Deshalb würde sie alles bekämpfen, was Wissen generiert. Nur Stunden nach seinem Amtsantritt habe Tony Abbott alle Wissenschaftler gefeuert, die Australierinnen und Australier jahrelang unparteiisch über die Gefahren des Klimawandels informiert hatten.
Urs Welterlin. 13 Uhr. Hier im ersten und vierten diskutieren wir gleich, wer künftig Schwangerschaftsabbrüche bezahlen soll und warum. Die Abstimmungskontroverse gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Die USA wollen den Kampf Iraks gegen Extremisten unterstützen, unter anderem mit Waffen, wie US-Vizepräsident Joe Biden sagte. Radikale Islamisten haben in Irak die Städte Ramadi und Fallujah in Gewalt. Die Schweiz hat zwei Asylgesuche eines Mannes aus Sudan zu Unrecht abgelehnt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist der Ansicht, der Mann könnte in seiner Heimat misshandelt werden. Darum dürfe ihn die Schweiz nicht ausschaffen. Die spanische Königstochter Christina muss vor Gericht aussagen. Geklärt werden soll, ob und inwieweit Christina an den Geschäften ihres Ehemanns beteiligt ist. Dieser soll Gelder im großen Stil hinterzogen und veruntreut haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.